Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um ein wirklich wichtiges Thema, und zwar das Thema Karies bei Kindern und wie man das verhindert. Ich bin hier im Studio mit unseren beiden Kinderdocs und ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo.
Und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohe Luft hier in Hamburg. Und sie ist Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo.
Mein Name ist Insa Gall. Ich bin Ressortleiterin beim Hamburger Abendblatt und ich habe zwei Kinder. Und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit unserem Chefredakteur Lars Heider. Aber jetzt gleich mal mitten hinein in das Thema. Karies bei Kindern beschäftigt Eltern sehr. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, als ob das im Vergleich zu früher viel weniger geworden ist mit dem Karies.
Der Eindruck trügt.
Okay, dann will ich gleich korrigiert werden.
Ja, also es gibt ja immer wieder ganz gute Erhebungen. Und es ist so, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass jedes zweite zehnjährige Kind eine Kariesbehandlung schon gehabt hat in Deutschland. Das sind wirklich 400.000 Kinder. Und wir sehen eine Zunahme, aber auch vor allem dieser sehr frühkindlichen Karies und der sehr, sehr schwer ausgeprägten Kariesfälle.
Oha, ich hätte gedacht, dass es die Prävention inzwischen so gut möglich ist, dass das gar nicht mehr so häufig vorkommt.
Es ist auch historisch gesehen so, dass es erst enorme Verringerungsraten gab. Und wir befinden uns jetzt in der Gegenbewegung wieder.
Das hat sicher verschiedene Ursachen. Es gibt ganz viele Faktoren, die dazu beitragen. Man weiß ja, dass bei manchen Familien einfach viele Familienmitglieder sehr stark von Karies betroffen sind. Dann kennt jeder auch so Menschen, die im Grunde nie die Zähne putzen und trotzdem super gesunde Zähne haben und nicht ein einziges Loch da drin zu finden war in der gesamten Kindheit. Also es hat eine ganz starke genetische Komponente. Das ist sicher ein Grund.
Der andere ist die Hygiene, logisch. Das ist ja jedem klar, dass wenn man die Zähne gut pflegt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Schaden nehmen, viel geringer ist. Wir haben das Dauernuckeln als ganz großes Problem, weil das hat zwei Dimensionen sozusagen. Das eine ist da, wo der Schnuller ist oder der Sauger, da kommt eben der schützende Speichel nicht hin. Deswegen ist es auch gar nicht gut, zum Beispiel Wasserflaschen in der Nacht, an denen lange genuckelt wird, sind auch nicht besonders gut. Nur, dass natürlich Saft und Milch noch viel schlimmer sind. Das ist das eine und die schlechte Hygiene ist das andere. Und dann kommen wir zu dem, was uns enorm beschäftigt in den Kinderarztpraxen und uns zum Wahnsinn treibt.
Ja, dass inzwischen einfach doch Essen und gerade so süße Sachen oft als Tröster angeboten werden. Oder auch, wenn Langeweile herrscht und Kinder anfangen zu quengeln, kriegen sie einfach schnell mal was Süßes in den Mund gesteckt. Gerne sind Quetschis genommen, sehr im Trend gerade.
Sag mal kurz für alle, die das nicht wissen, was Quetschis sind.
Das sind kleine Beutel, in denen ein Obstpüree drin ist. Und das kann man dann einfach sich oben mit so einer kleinen Tülle in den Mund stecken und wie gesagt ausquetschen, in den Mund quetschen.
Das klingt ja eigentlich erstmal ganz gesund hier. Das
sind auch Bio-Dinger, in Plastik verpackt.
Genau, aber trotzdem sind die natürlich unglaublich zuckerhaltig. Das ist das eine, es ist uns ohnehin ein Dorn im Auge, dass Kinder einfach so pürierte Geschmackskombinationen in den Mund gequetscht kriegen und gar nicht wissen genau, was ist das eigentlich oder wie schmeckt eine Banane oder wie fühlt sie sich an. Mal nur so nebenbei.
Aber es gibt eine andere Sache, die wirklich, wirklich schlimm ist und das muss man den Eltern, die machen das nämlich auch zum Teil wirklich nicht, einfach deswegen, weil sie darüber nicht nachdenken. Die Kinder, wenn die lernen, dass wir nennen das Snacken, ne? Wenn die lernen, immer wenn ich Zahnweh habe, Langeweile, wie du sagtest, mir der Bauch zwickt oder sonst irgendwas, meine Befindlichkeit stört, dann esse ich. Dann ist das natürlich eine Konditionierung. Die erlernen eine Strategie, wie gehe ich damit um, wenn es mir nicht gut geht.
Und die ist nicht nur schlecht für die Zähne, nehme ich mal.
Und die ist nicht nur schlecht für die Zähne, weil das natürlich auch später, darauf greift ein Kind später in seinem Leben zurück, auf diese Strategie. Das Zweite ist, das ist natürlich, das hast du eben ja so indirekt angesprochen, dem Zahnschmelz ist das ganz wurscht, ob das ein Bio-Fruchtzucker ist oder ein Bio- Fruchtsäure, sondern diese permanente Benetzung des Zahnschmelzes mit Zucker und Säure ist einfach überhaupt nicht gut. Wir brauchen diese freien Zeiten. Aber was gar nicht bedacht wird auch ist, dass ein Kind, das unentwegt snackt, natürlich dieses, was wir eigentlich uns wünschen würden, dieses natürliche Verhältnis zu Hunger und Sattsein. Man sitzt am Tisch und es ist schon richtig Kohldampf da und man freut sich aufs Essen, weil man richtig auch merkt, ich habe jetzt Hunger. Und dann eben auch spürt, jetzt bin ich satt. Dieses Gefühl, das erlernen die Kinder nicht mehr, weil sie eigentlich dauergefüttert werden. Und das sind alles drei sehr gute Gründe dafür, dass man sich auf das, was empfohlen ist, ein bisschen zurückzieht. Es gibt Hauptmahlzeiten, es gibt vielleicht zwei Zwischenmahlzeiten, aber dann müssen auch Phasen her, wo die Kinder nicht dauernd essen.
Okay, zurück zur Karies.
Ja, da gibt es ja Präventionsmöglichkeiten, die doch eigentlich eine Zeit lang ganz gut geholfen haben, oder wie ist das?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist einfach die Aufklärung und das ist etwas, was wir uns auch auf die Fahne schreiben als Kinderärzte, dass wir einfach früh wir begleiten die Kinder ja, wir sehen, wann der erste Zahn kommt, wann sich das Milchgebiss vollständig entwickelt und das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Vorsorgeuntersuchung, auf die Zahnhygiene hinzuweisen. Es gibt neue Empfehlungen, die aus einer Initiative hervorgegangen sind und letztes Jahr veröffentlicht wurden. Das war die Initiative Gesund ins Leben, wo alle Fachgesellschaften, also aus der Zahnheilkunde, aus der Kinderheilkunde, die Hebammenverbände,
Ernährungswissenschaftler
sich an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, okay, wir wollen jetzt mal einheitliche Empfehlungen abgeben, was die Fluoridprophylaxe betrifft. Fluorid ist ein wichtiges Mineral, was in den Zahnpastas enthalten ist und den Zahnschmelz einfach gut schützt. So. Und diese Empfehlung, die da herausgegeben wurde, da kommen wir gleich noch zu, aber in Zusammenhang auch nochmal mit einer Initiative zwischen den Zahn- und Kinderärzten, die darauf hinweist, es gibt auch Kinderzahnvorsorgen. Es gibt nicht nur die Kindervorsorgen im gelben Heft, wo man immer regelmäßig hingeht und seinen Check-up macht. Es gibt die Kinderzahnvorsorgen.
Das bedeutet mit anderen Worten, man soll ab und zu mal mit den Kindern zum Zahnarzt
da
gehen.
Ja, genau. Aber nicht nur ab und zu, es gibt bestimmte Zeitpunkte, wann man das erste Mal gerne mit Durchbruch des ersten Zahns geht man hin. Man hat so einen kleinen Vorsorgepass, wo diese Vorsorgen eingetragen werden.
Das ist eine Kassenleistung, ne?
Ja. Genau. Und dann geht man ganz regelmäßig auch zum Kinderzahnarzt oder zum Zahnarzt, der Kinder mitbehandelt.
Ja. Mit dem Fluorid fängt man ja an, glaube ich, noch bevor der erste Zahn überhaupt da ist, oder?
Ja, genau. Wir haben da eine Situation gehabt, gerade bei uns in Hamburg, wo wir über Jahre hinweg, also es gab früher immer diese Empfehlung, ab Geburt Fluor, weil wir ja kein Fluorid im Trinkwasser haben. Dann gab es aber so eine Bewegung, die gesagt hat, oh mein Gott, Fluorid ist ja ein metallisches Spurenelement, das kann ja nur schädlich sein. Komme ich auch gleich nochmal drauf. Und dann haben wir, damit die Eltern nicht immer in dem Spannungsfeld sind, wir sagen, gib dem Kind Fluorid. Und die Hebamme sagt, um Gottes Willen, gib dem Kind kein Fluorid. Also wir müssen sie jetzt nicht alle über einen Zaun brechen, aber es war schon sehr verbreitet. Da haben die Eltern natürlich verständlicherweise ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich zu orientieren. Und man hat dann gesagt, okay, es wird wohl nicht schaden, wenn wir das erste Halbjahr ohne Fluorid machen. Das hat aber geschadet. Und die Kariesinzidenz ist im Zusammenhang, im zeitlichen Zusammenhang damit deutlich nach oben gegangen.
Wann war das?
Das ist so in über 10 Jahre hinweg beobachtet worden. Und deswegen gibt es ja jetzt, Gott sei Dank, diese von allen konsentierten neuen Leitlinien, an die wir uns auch halten sollten. Und das Fluorid, das muss man einfach ganz klar sagen, das ist ja ein Spurenelement. Und die Leute, die sich davor so fürchten, sind die gleichen Leute, die sich Eisen, Selen, Zink und andere metallische Spurenelemente in Tablettenform reinpfeifen, ne, sage ich jetzt mal so. Aber das Kind darf dann das wirklich lebensnotwendige und nicht nur für die Zähne übrigens notwendige Spurenelement nicht haben. Das ist also total schwer nachvollziehbar, sagen wir mal so. Und man weiß, dass wenn man zu viel Fluorid aufnimmt, weil man zum Beispiel sich nicht an die Zahnpastamengen hält, die empfohlen sind, sagen wir auch gleich noch, und fluoriertes Speisesalz schon konsumiert, was ja ab Ende des ersten Lebensjahres möglich ist, und eine Fluortablette bekommt, dann kann es zu einer Fluorose kommen. Dann ist der Zahnschmelz so weißfleckig. Ehrlich gesagt ist das aber nicht für die, also der Zahnschmelz ist trotzdem voll funktionstüchtig. Das heißt, ein kosmetisches Problem im Gegensatz zur Karies. Aber eine Vergiftung mit Fluorid, da müsste man 1000-fach über der empfohlenen Tagesdosis liegen. Und das kann man eben unter gar keinen Umständen mit einer Ernährung schaffen. Deswegen kann man die Angst vom Fluorid wirklich, die kann man komplett ausräumen.
Jetzt mal Trommelwirbel für den Plan, den man befolgen sollte.
Ja,
genau. Konsens herrscht darüber, dass Fluorid von Geburt an direkt gegeben wird. Und das gibt es
ab dem 8. Tag.
Genau, ab dem 8. Lebenstag, üblicherweise in Form einer Kombinationstablette mit Vitamin D. Und so, das wird so lange gegeben, bis der erste Zahn durchbricht. Und wenn der so weit durchgebrochen ist, dass man den putzen kann, kann man entweder diese Fluorid Vitamin D-Kombi-Tablette noch weitergeben bis zum ersten Geburtstag. Es wäre aber eigentlich wünschenswert, wenn man dann anfängt, einmal am Tag den Zahn mit einer reiskorngroßen Menge fluoridhaltiger Zahnpasta zu putzen. Und da kann man einmal, wenn man sich die Mühe machen will, auf die Zahnpasta schauen. Es gibt sehr viel Kinderzahnpasta, die fluoridfrei ist, dass man wirklich eine Kinderzahnpasta findet, in der, das steht da, ist da drauf vermerkt, 1000 ppm, parts per million, Fluorid enthalten sind. Davon eine reiskorngroße Menge. Ab dem
Achtung, da muss man einmal sagen, die Eltern sind oft guten Willens, gehen in den Drohmarkt oder sogar in die Apotheke und bekommen dann eine sogenannte Kinderzahnpasta für Kinder unter 2 Jahren. Und das ist eben so blöd, dass es die gibt, weil die hat 500 ppm und die sollte man eigentlich gar nicht haben. Die gibt's aber und die Eltern denken dann, das Kind ist 6 oder 7 Monate, ich muss dem also diese geben. Also die Berechnungen für die richtige Zufuhr sind an der Zahnpasta gemacht worden, die für Kinder ab 2 Jahren ist. Das muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, sonst sind die Eltern verwirrt.
Das stimmt.
Ich sollte also welche Zahnpasta nehmen?
Die für Kinder noch ab 2 Jahren.
Genau.
Ab dem ersten Geburtstag wird dann 2x täglich geputzt. In dem Moment, wo man die Zähne mit fluoridhaltiger Zahnpasta putzt, ist ganz wichtig, dass man keine Kombinationstablette mehr Fluorid und Vitamin D weitergibt. Das Vitamin D wird ja noch durch den 2. Lebenswinter hindurch gegeben. Und da muss man so ein bisschen, müssen wir auch unheimlich drauf achten, wenn wir so Folgerezepte ausstellen, dass das dann eben nicht zu viel Fluorid ist und, was du gerade gesagt hast, zur Fluorose an den Zähnen führt. Mit 3 Jahren ist es dann eine erbsgroße Menge, die morgens und abends auf die Zahnbürste gegeben wird. Und da kommt ja auch auf die Frage, ja, aber die spucken das ja gar nicht aus. Und das ist nicht schlimm, das ist sozusagen mit einberechnet, dass die Kinder das also einfach runterschlucken. Und so ist das, und so ist das auch lange noch und hört wahrscheinlich erst bei vielen in der Grundschulzeit auf. Und auch das ist noch ein wichtiger Punkt. Putzen Sie bitte die Zähne Ihrer Kinder und überlassen Sie es nicht den Kindern selbst. Und selbst wenn die mit 4, 5 Jahren das schon ganz ordentlich so scheinbar bewerkstelligen, ist es ganz wichtig, dass sie das nachputzen, morgens und abends, wirklich bis in die Grundschulzeit hinein.
Also nicht nur zugucken und das überwachen, sondern Nein. selber machen. Aha, interessant.
Und das Kind aber auch putzen lassen, beides. Mhm. Ne?
Und also erst das Kind macht es selber, wie lange jeweils?
Naja, das kommt drauf an, wie viele Zähnchen da sind. Mhm. Also ich meine, es gibt ja Kind, ist alles zwischen 4 Monaten und 14 Monaten für den Zahndurchbruch ist normal. Und das heißt, es gibt natürlich Kinder, die mit einem Jahr schon 8 Zähnchen haben und andere, die haben in dem Alter noch gar keins. Aber wenn ausreichend Zähne da sind, an denen man auch putzen kann, dann bewegen wir uns ja irgendwann auf diese 2 Minuten zu. Das ist aber beim Kleinstkind noch nicht der Fall. Da geht es um Gewöhnung.
Und ich sage immer zu den Eltern, runter. Wenn sie es geschafft haben, alle Zähne mit dem Fluorid einzuschmieren, dann haben sie schon ganz viel geschafft.
In der Tat. Und erst putzt das Kind und dann putzt man selber
nochmal. Oder umgekehrt. Das kann sich ja auch jeder selber aussuchen. Und wir empfehlen relativ früh, also erstmal gibt es da noch immer die Frage, sollen wir einen Fingerling benutzen oder sollen wir eine Erstlingszahnbürste benutzen? Und es gibt aus unserer Sicht ganz gute Gründe, warum man von Anfang an eine Erstlingszahnbürste nimmt. Das heißt, eine ganz kleinen Kopf und ganz weiche Borsten, weil das Kind dann bereits an das gewöhnt wird, was später auch im Mund sein soll. Das ist also der eine Grund, warum man das vielleicht bevorzugen könnte. Und das andere ist, dass die sehr relativ früh elektrische Kinderzahnbürsten einführen können, die Eltern, weil die meist so sind, wer für Kinder, dass sie sehr schön aussehen, dass sie irgendwie Mickey-Mäuse drauf haben oder was weiß ich und dass sie bunt sind und dass sie kleine Melodien spielen, was für Kinder sehr interessant ist. Man muss ihnen das ja auch irgendwie schmackhaft machen. Genau.
Dann ist es, hält es sich auch immer noch als Mythos, als Überzeugung, dass Eltern sagen, okay, mein 5-jähriges Kind hat jetzt hat so ein bisschen Karies, eine kleine Stelle, ist überhaupt nicht schlimm, macht gar keine Zahnschmerzen, sehen wir da, hat die Zahnärztin gesehen, macht ja nichts, fällt ja alles aus, wir kriegen ja nochmal eine zweite Runde Zähne. Und was viele nicht wissen oder bedenken, ist, dass die Backenzähne dann, die bleibenden Backenzähne, kommen oft, bevor die Schneidezähne vorne
eigentlich regelhaft
ausfallen. Ja. So, und es ist einfach so, wenn wir eine Kariesstelle im Mund haben, dann ist die Gefahr für die anderen Zähne unheimlich groß, dass das dann übergreift. Und darum ist es einfach so wichtig, da nochmal ganz genau drauf zu schauen und wirklich nicht so schleifen zu lassen und zu sagen, ja, kleine braune Stelle, völlig wurscht und irgendwie fällt eh bald raus.
Das ist auch unser Argument, wenn wir den Eltern das sagen, ne, weil die mit 4 bis 5 kommen, die ersten bleibenden Backenzähne, mit denen man, wie, da sage ich immer, mit denen wird das Kind 100 Jahre alt. Jetzt geht's aber richtig um die Wurst, ne, weil nämlich die Schneidezähne meistens erst ein Jahr später anfangen auszufallen.
Und so, dass es sichtbar ist, genau. Und
genau, dann passiert dass das schon die Eltern den viel. Zahnwechsel in das bleibende Gebiss wirklich wahrnehmen, ist ja erst, wenn die Wackelzähne vorne rausplumpsen. Aber vorher sind schon welche da, die auch bleibend sind.
Und wenn es jetzt richtig zur Sache geht, dann sollte man was machen, wenn also die bleibenden Zähne die ersten da sind?
Na, sich besonders mit der Zahnhygiene besonders Mühe geben.
Und dann auch länger putzen, oder?
Ja, dann sind ja in der Regel, sind dann ja 20 Milchzähne schon da. Und also das Kind kriegt mit diesen bleibenden Zähnen ja dann sozusagen das Übergangsgebiss, wo dann 24 Zähne da sind. Und wenn die so viele Zähne haben, dann muss man auch 2 Minuten ansetzen für ein Zahnputzen.
Ja, und auch regelmäßig einfach den Zahnarzt draufschauen lassen und auch mal eine Prophylaxe machen. Und das gibt auch Zahnreinigung bei Kindern. Also das hat durchaus dann auch seine Berechtigung.
Ist es irgendwie wichtig, ob man vor oder nach den Mahlzeiten putzt? Also anders gesagt, wenn man morgens aufsteht und putzt die Zähne oder man wartet damit, bis man gefrühstückt hat, sollte man nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen?
Okay, wir sagen ja jetzt immer 2-mal am Tag, obwohl Kitas sehr häufig so Programme verfolgen, wo dann auch nach dem Mittagessen geputzt wird. Das kann man sich mit einem gesunden Menschenverstand ganz gut überlegen, dass es natürlich sinnvoll ist, nach der Nahrungsaufnahme zu putzen. Und da sind wir auch gleich bei einem Problem. Die Karies ist auch natürlich viel wahrscheinlicher, wenn man abends Abendbrot gegessen hat. Dann wird das Kind, werden die Zähnchen geputzt und dann bekommt es seine Milchflasche und geht zu Bett. Das ist natürlich absolut unsinnig. Das sagen wir auch immer, wenn die ihre Betttupferflasche noch kriegen im 2. Lebensjahr, die Kinder, die müssen danach Zähne putzen. Und da man Kinder ohnehin nicht an der Flasche einschlafen lassen sollte, ist das eigentlich auch, das ist machbar.
Sollen wir noch vielleicht kurz auf MIH, Zahn?
Ne?
Ja, das ist das eine, MIH.
Da wollen wir noch was zu sagen.
Ja, die sogenannten Kreidezähne. Ist ja ein sehr weit verbreitetes Phänomen und auch letztendlich muss man sagen, großer Risikofaktor für Kariesentwicklung. Die Gründe für dieses Phänomen.
Wollen wir erstmal sagen, wofür das steht?
Ja.
Molaren inzisiven Hypoplasie könnte man es nennen. Also das heißt also, Molar ist
verstanden.
Der Backen. Genau, das wollte ich gerade erzählen. Molaren sind die Backenzähne. Inzisiven sind die Schneidezähne, das kann bei beiden auftreten und diese Hypoplasie spricht für den Schmelzdefekt, den die dann bekommen und es ist leider etwas, was sehr zugenommen hat.
Wir sehen es schon auch sehr häufig.
Wir sehen es richtig oft.
Und die Eltern sehen es selber, also diese Zähne sind nicht mehr so weiß und ganz sozusagen poliert eben in der Oberfläche, sondern die sind tatsächlich bröckelig.
Und gelbbräunlich.
Gelbbräunlich verfärbt und so ein bisschen bröckelig. Und es ist in der Tat so, dass dann auch Ecken und Kanten abgehen, weil die ganze Substanz einfach nicht so fest ist. Woher das kommt, ist mit letzter Sicherheit nicht geklärt. Es gab viele Hypothesen, die aber auch wieder verworfen wurden. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dem weiter nachzugehen. Fakt ist, diese Kinder müssen noch engmaschiger zahnärztlich betreut werden. Und da kann man nämlich putzen wie ein Weltmeister. Da kann man unter Umständen es gar nicht verhindern.
Also damit sollte man auf jeden Fall zum Zahnarzt.
Unbedingt, ja. Die sind in wirklich kurzen Abständen auch da zu kontrollieren.
Weil die wirklich kaputt gehen, die Zähne, ne?
Und dann wollten wir einmal auf Zahnverletzungen eingehen. Auch etwas, was uns sehr häufig begegnet, dass Eltern kommen und sagen, gestern irgendwie ist mein Kind auf dem Spielplatz gestürzt und jetzt ist eine Ecke abgebrochen. Müssen wir was tun oder was sollen wir tun? Und da wollten wir nochmal drauf eingehen. Eine kleine Ecke verliert fast jedes Kind.
Vielleicht einmal, weil interessante Zahl, 75% der Kinder kommen in das Alter des Zahnwechsels mit Defekten, entweder gar kein Schneidezahn mehr, brauner Schneidezahn, dazu kommen wir gleich, oder Ecke ab. 75%, weil die Milchzähne sind ja nicht für Dauer angelegt. Die sind einfach fragil und verletzlich, weil die sollen nur ein paar Jahre halten. Und so sind sie auch.
Genau. Und die Kinder, hatte ich ja schon gesagt, fallen eben viel auf den Kopf oder eben dann sozusagen mit dem Gesicht irgendwie an eine Tischkante und dann bricht eine Ecke ab. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ist, was auch häufig bei solchen Verletzungsmustern passiert, ist, dass das Lippenbändchen reißt. Das ist ein kleines häutiges Bändchen, was die Lippe oben am Oberkiefer befestigt. Unwahrscheinlich gut durchblutet. Es blutet wie verrückt und sieht wirklich dramatisch aus. Ist völlig egal. Es hat überhaupt keine Konsequenz. Es hört auf zu bluten. Man braucht es nicht für sein späteres Leben.
Heilt super.
Genau.
Ja, dann haben wir noch gesagt, wenn ganze Milchzähne rausfallen, dann ist es so ein bisschen altersabhängig. Also die ganz kleinen Kinder, wenn die einen Schneidezahn verlieren, müssen doch häufiger mal einen Platzhalter bekommen. Also so eine Art Kinderprothese, die dann dafür sorgt, dass der Kiefer sich nicht zu sehr verändert durch die Lücke. Wenn das einem Vierjährigen passiert, wo man weiß, im nächsten Jahr wird sowieso der Schneidezahn rausplumpsen, dann muss man das nicht tun. Und es ist noch wichtig zu wissen, dass sehr häufig, wenn die Kinder Zahnverletzungen haben, man nach 2-3 Wochen sieht, dass sie sich verfärben, dann werden die so dunkel. Erst werden sie richtig grau und dann werden sie nachher wieder ein bisschen heller. Aber man sieht es immer, wenn man genau hinguckt. Das liegt daran, dass das Zahninnere, die Pulpa, da kann es bluten. Und wenn es in diese ins Zahninnere blutet, sind da Eisenpigmente drin und die sind eben dunkel. Und dann sieht man das immer, dass dieser Zahn mal was mitgekriegt hat. Das ist unproblematisch, weil der in seiner Funktion praktisch nie beeinträchtigt ist. Was aber wichtig ist für die Eltern zu wissen, ist, dass wenn ein Zahn in den Kiefer eingeschoben ist, also wenn er plötzlich kürzer ist als sein Nachbar oder wenn er sehr stark verschoben ist, also nach vorn oder hinten rausguckt, dann sollte man zum Zahnarzt oder in die Zahnnotaufnahme, in Hamburg ist das bei uns in der Uniklinik, fahren, weil das dann oft rausgezogen werden und wieder gerichtet werden muss.
Mhm. Gott, oh Gott, da läuft mir echt ein Schauer über den Rücken. Ich hatte das mal mit meiner kleineren Tochter, als sie eben noch recht jung war, vielleicht so 2 oder 3, glaube ich, im Urlaub, war ich alleine mit denen und die haben irgendwie rumgetobt und sie ist gestürzt und der Schneidezahn, der eine war locker. Mhm. Gott, ey. Und das Kind schreit, ich mache mir total Sorgen, es blutet viel und dann habe ich irgendwie auch den Kinderarzt irgendwann erreicht und der sagte, ja, jetzt mal allen Mut zusammennehmen und schön mal nochmal wieder festdrücken sozusagen und 3 Tage keine feste Nahrung, sondern nur Brei oder
wir sagen immer gibt. Eine Woche nichts Festes
eine Woche.
Ab. Ja, eine Woche nichts abbeißen. Festes abbeißen. Mhm. Der wächst normalerweise
wieder an. Der wächst dann wieder an, das war auch so, aber da muss man schon auch sein Herz in die Hand nehmen, wenn man da dann wieder den so reindrückt und das Kind mag das natürlich auch nicht gerne, grauselig.
Aber das erfordert leichte Unerschrockenheit bei den Eltern, aber es bringt eine Menge.
Genau, und dann wirklich keine Äpfel zum Abbeißen geben und keine Pizza.
Und ins ganze Brötchen und so, das macht keinen Sinn. Ja. Aber was wir vielleicht auch noch sagen sollten, weil ich nicht weiß, ob das noch kursiert bei den Eltern, es gab ja Zeiten, da hat jeder, der was auf sich hielt, entweder eine Fotodose, ich weiß nicht, ob sich manche Hörerinnen und Hörer daran noch erinnern. Es gab früher ja Fotos, also Fotos wurden auf Filme gezogen und dann hatte man diese Plastikdosen. Und da hatte jeder dann, wenn er unterwegs war mit seinem Kleinkind, Frischmilch drin. Also es war wirklich unglaublich. Und dann sollte man, wenn dem Zahn was passiert, das da reinwerfen und damit man diesen Zahn eben noch verwenden kann. Das ist eigentlich totaler Käse. Und es gab für damals irgendwie 30 Mark und später Euro Rescue-Boxen. Die hatte man in der Handtasche. Da war so eine Nährlösung drin. Und dann konnte man den ausgeschlagenen Zahn in diese Nährlösung packen. Natürlich war die immer abgelaufen. Das tat sie alle halbe Jahr, wenn der Zahn tatsächlich rausgeplumpst ist. Also solche Sachen werden gar nicht mehr empfohlen.
Sind Quatsch. Kann
die sind
ich mir
eigentlich
vorstellen.
Überholt. Ne? Da muss sich keiner dran abarbeiten.
Und sag mal, woran liegt das? Das hattet ihr ja eingangs erwähnt, dass die Zahngesundheit von Kindern sich so verschlechtert hat. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, wir haben ja gesagt, es sind verschiedene Faktoren. Mhm. Das hat sicher eine familiäre Komponente. Das hat was mit tatsächlich Aufklärung zu tun.
Und dem doofen Snacken.
Ja, genau.
Also dann haben sich die Ernährungsgewohnheiten so verschlechtert, dass das sich auswirkt auf die Kindergesundheit.
Garantiert.
Garantiert.
Ja. Mhm. Also und die Zahnärztinnen und wir Kinderärztinnen haben es ja hier bei uns in Hamburg nach jahrzehntelanger Funkstille und gegenseitigem Misstrauen und so geschafft, gemeinsam diese Initiative zu machen, weil das Problem so groß ist, dass man zueinander gefunden hat.
Genau.
Okay, das war alles zum Thema Karies. Ich danke euch sehr von Herzen und wir hören uns das nächste Mal.
Bis dann.
Bis tschüss. Dann. Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.